Ja, herzlichen Dank für die Einladung, der ich gerne nachgekommen bin. Heute Abend soll es um die Relevanz des Alten Testaments für uns heute gehen. Unter diesem Thema kann man verschiedene Dinge beleuchten, besprechen. Mir geht es um die Bedeutung des Alten Testaments. Die Bedeutung des Alten Testaments zur Zeit des Neuen Testaments, aber auch dann für uns heute. Es gibt ein großes Missverständnis unter vielen Christen, dass die eigentliche Bibel der Christen wäre das Neue Testament. Ich weiß noch sehr gut, bei uns im Ort, ein älterer Bruder in der Bibelstunde sitzt neben mir. Er weiß, dass ich Alttestamentler bin. Er dreht sich zu mir hin und sagt: Weißt du was? Ich brauche das Alte Testament nicht. Für mich ist entscheidend, was im Neuen steht. Die Botschaft Jesu und das Bekenntnis der ersten Christen, so wird allgemein angenommen, ist im Neuen Testament erschöpfend behandelt worden. Das Alte Testament, wie auch schon der Name sagt, ist ein veraltetes, durch das Neue Testament überholtes und ersetztes Dokument. Und hier haben wir leider ein Missverständnis auch in der Übersetzung. Es wird vom Testament geredet. Besser wäre, von einem Bund oder von einem Vertrag zu reden. Denn der Ausdruck Testament ist ja so etwas wie die letztwillige rechtliche Verfügung, die einer hat. Also wenn Sie dann vom Alten Testament sprechen, dann ist es ein Testament, das ist alt, das ist überholt, hat keine Bedeutung mehr. Wenn Sie vom Neuen Testament sprechen, ist es natürlich alles anders. Aber besser wäre zu sprechen vom Alten Bund und vom Neuen Bund. Natürlich wird die Glaubenswelt des Christen zunächst durch die Botschaft des Neuen Testaments geprägt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist so. Das ist aber keine Abwertung des Alten Testaments, denn das Neue Testament gäbe es ohne das Alte nicht. Ich werde Ihnen am Ende meines Vortrags das an verschiedenen Dingen deutlich zeigen. Also ohne das Alte Testament gäbe es das Neue nicht, weder formal noch inhaltlich. In beiden Teilen der Bibel geht es um ein und dieselbe Sache. Nämlich um das Verhältnis der Menschen zu Gott. Deshalb ist es für den Christen unerlässlich, um die Botschaft des Neuen Testaments besser zu verstehen, einen Zugang zu suchen zum Alten Testament. Und die gleiche Botschaft, nämlich das Verhältnis der Menschen zu Gott, ist im Alten wie im Neuen Testament gleich. Da ist kein Unterschied. Hier an dieser Stelle erlaube ich mir eine Frage an Sie persönlich. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Gott? Bedarf es einer Erneuerung? Man müsste das mal überlegen.
Das Alte Testament in den christlichen Kirchen. Wie sehen die Kirchen, die Gemeinden, die Gemeindemitglieder, die Kirchenmitglieder das Alte Testament? Dieses ist gezeichnet schon im ersten vorchristlichen Jahrhundert durch ein spannungsvolles Verhältnis der Christenheit zum Alten Testament. Es ist durch Aufnahme und Widerspruch, durch Nähe und Ferne, durch Ja und Nein, durch Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung gekennzeichnet.
Das Alte Testament enthält vorbehaltlos Nachsprechbares und auf der anderen Seite kaum Nachvollziehbares. Ich habe eine Bibelgruppe in Gießen. Wir treffen uns immer mittwochs abends. Und da hatte ich mal zu der Gruppe gesagt, wir sind so ungefähr 14 Leute, ich hatte mal zu der Gruppe gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir mal uns mit den Psalmen beschäftigen? Und dann haben die älteren Brüder gesagt, naja, da sind so viele, die sind so gleich, die sind so ähnlich. Also da müsste man schon eine Auswahl treffen, damit es nicht immer Wiederholung gibt. Und ich hatte gedacht, nein, das machst du nicht. Du nimmst sie alle 150 durch. Das habe ich auch gemacht. Und wissen Sie, was dann anschließend von diesen älteren Brüdern, die 30, 40, 50 Jahre im Glauben stehen, gesagt wurde? Vielen Dank, dass wir alle Psalmen durchgenommen haben, denn unser Gebetsleben hat sich jetzt geändert. Und das ist es. Mal Hand aufs Herz, würden Sie sich wagen, so wie viele Psalmisten es machen, zu Gott zu sagen, warum schläfst du? Wach doch endlich auf, tu was. Das würden Sie doch als nicht akzeptabel betrachten, oder? Aber das zeigt das Verhältnis, das die Menschen damals zu Gott hatten. Sie sprachen zu Gott, wie, als wenn das ihr leiblicher Vater wäre. Und ich weiß das von meinen Söhnen, also wenn die ein Anliegen auf dem Herzen hatten, die kamen nicht mit schönen Worten, die haben gesagt, Papa, das geht so nicht. Ne? Das muss anders werden. Also, seh mal zu. Und das ist es. Wie beten wir? So wie die Psalmisten es taten? Oder nur mit frommen Vorbehalten? In vielen Teilen ist das Alte Testament ein geschätztes Buch. Viele Christen und Mitarbeiter in den Gemeinden und Kirchen empfinden das Alte Testament aber als eine Verlegenheit, als etwas, was man ja nicht so ohne weiteres öffentlich sagen kann, was da drin steht, ist ja ganz schlimm. Aber selbst bei aktiven Mitarbeitern der Gemeinde sehe ich immer wieder, dass sie mit dem Alten Testament große Schwierigkeiten haben. Es gibt in der frühen Christenzeit einen sehr reichen Mann, Marzion von Sinope. Er war der Sohn eines Bischofs, sehr reicher Rieder, der dann der Gemeinde in Rom, er ging dann nach Rom, von Kleinasien nach Rom, der Gemeinde in Rom 250.000, ja, wie würden wir sagen, 200, sagen wir mal 250.000 Euro, wenn wir es umsetzen, schenkte. Aber dieser Marzion war der Ansicht, dass der Gott des Alten Testaments nicht der Gott Jesu Christi war. Der Gott des Alten Testaments wäre, so sagte er, ein Gott der Rache, ein Gott des Zornes. Und er hätte mit dem Gott der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit im Neuen Testament nichts zu tun. Er wurde dann, und ich denke richtig so, er wurde dann von der Gemeinde in Rom ausgeschlossen. Und die gaben ihm auch das Geld wieder zurück. Die haben gesagt, hier, komm, nimm's. Hau ab. Häufig und besonders auch unter den sogenannten evangelikalen Christen findet man ein eigenartiges Inspirationsverständnis. Das Alte Testament wäre ja in sehr vielen Teilen, wenn nicht in der Gänze, nicht so inspiriert von dem Heiligen Geist wie das Neue Testament. Aber wenig wird darüber nachgedacht, dass Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17 schreibt, alles, was in der Schrift steht, ist von Gott eingegeben und förderlich zur Lehre, zur Überführung von Schuld, zur Wiederherstellung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch, der Gott angehört, allen Anforderungen gewachsen ist, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Zu dieser Zeit, als der Apostel Paulus an Timotheus dieses schreibt, gab es das Neue Testament, wie wir es kennen, nicht. Bestenfalls gab es zu diesem Zeitpunkt einzelne Fragmente aus den Evangelien und so weiter. Aber das Neue Testament, wie es kennen, kannten sie nicht. Und wenn Paulus hier schreibt, alles, was in der Schrift steht, dann meint er mit Schrift das Alte Testament. Wir haben das mal zu Hause probiert. Zu einem meiner Söhne sagte ich, pass mal auf, wie wäre es, wenn du ein Vierteljahr lang, 3 Monate, jeden Monat durch das Buch der Sprüche liest. Es sind 31 Kapitel im Buch der Sprüche, also jeden Tag ein Kapitel. Und er hat uns nicht gesagt, dass er es machte, aber wir haben dann erfahren, dass er es gemacht hat. Und wir sahen, dass sich seine Einstellung gegenüber vielen Dingen geändert hat. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gott eingegeben und förderlich zur Lehre, zur Überführung zur Schuld, zur Wiederherstellung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch, der Gott angehört, allen Anforderungen gewachsen ist, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Versuchen Sie es doch auch mal. Nehmen Sie sich das Sprüchebuch. Lesen jeden Tag ein Kapitel. Sie werden staunen, was das bewirkt. Bei der Jugend gegenüber den Eltern und bei den Eltern auch gegenüber ihren Kindern. Es bewirkt etwas. Machen Sie es. Und dann haben wir ja den Bericht in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 35, von dem äthiopischen Finanzbeamten, der über die ganzen Schätze der Königin von Äthiopien Verantwortung trug. Auf dem Wege von Jerusalem nach Gaza, dieser Finanzbeamte war in Jerusalem, hatte dort am Passa teilgenommen und war nun in seiner Kutsche auf dem Wege zurück. Und auf dem Wege von Jerusalem nach Gaza, da liest er laut. Übrigens, im Altertum hat man immer laut gelesen, nie leise. Kannte man nicht. Immer laut. Da heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er tat seinen Mund nicht auf, durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen der Rebellion seines Volkes hat ihn die Strafe getroffen. Philippus wird nun durch den Geist Gottes in die Nähe dieser Kutsche beordert und er hört, wie also der Finanzbeamte diese Stelle aus Jesaja 53 liest. Und Philippus fragt dann den Finanzbeamten, verstehst du auch, was du liest? Und der Finanzbeamte sagt, ja, wie kann ich denn, wenn mich keiner anleitet in der Bedeutung? Und dann haben wir etwas ganz Interessantes. Philippus sagt jetzt nicht einfach, ja, der Prophet Jesaja spricht von Jesus, sondern da heißt es, Apostelgeschichte 8,35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an, und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus, die ganze Bandbreite vom Alten Testament. Versuchen Sie das mal, vom Alten Testament das Evangelium zu erklären. Ich fahre ja während eines Jahres meistens zu ein paar Tagungen, und so war ich im November letzten Jahres war ich in Boston, Amerika, zu einer Tagung und ich wurde einer Jüdin vorgestellt, so ungefähr Mitte 30.
Und wir kamen ins Gespräch und sie berichtete mir und ich konnte es fast nicht glauben. Sie kam mit Christen in Berührung und die Christen haben zu ihr gesagt, sie müsste doch mal anfangen, das Alte Testament zu lesen. Und dann fing sie an, das Alte Testament zu lesen. Fing an mit 1. Mose Kapitel 1. Und als sie dann im 5. Mose war, im letzten Kapitel, im 5. Mose, da sagte sie zu mir, und da kam ich zum Glauben an den Messias. Dieses Wort Gottes wird ausdrücklich gesagt, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Mit anderen Worten, das Wort Gottes ist die schärfste Sache der Welt. Nichts ist so scharf wie das Wort Gottes. Denn sonst, Messer, was können Messer machen? Die können uns äußerlich verletzen. Aber das Wort Gottes kann in uns etwas bewirken. Und deshalb ist es die schärfste Sache der Welt. Ja, das heißt also, wenn ich diesen Vers Apostelgeschichte 8,35 ernst nehme, dann heißt das ja, dass Philippus, aber nicht nur Philippus, sondern auch alle anderen Jünger zur Zeit Jesu, das Alte Testament nahmen als Basis für die Verkündigung des Evangeliums. Und ich hatte ja schon eingangs gesagt, das Thema, das wir in beiden Testamenten haben, Altes sowie Neues Testament, ist das Verhältnis der Menschen zu Gott. Und von daher kann ich das Alte Testament nehmen und kann das Evangelium verkünden. Denn im Alten Testament, da heißt es im Propheten Jesaja, dass Gott den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Und das geknickte Rohr wird er nicht total vernichten. Aus Rohr, Schilfrohr, wurden ja damals Flöten hergestellt. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist abgeknickt. Was können Sie noch damit machen? Nicht viel. Aber damit beschreibt Jesaja die Kondition der Menschheit. Er wird das geknickte Rohr nicht vernichten, nicht ausreißen. Ich finde das eine wunderbare Zusage. Und das ist doch genau das, was wir auch im Neuen Testament haben, nicht wahr? Durch Jesus. Die Erzählungen über Jesus, seine Lehre, seine Taten wurden auf dem Hintergrund des Alten Testaments verkündigt. Denken wir an die Jünger von Emmaus. Da heißt es in Lukas 24, und zwei von den Jüngern gingen an diesem Tag in ein Dorf namens Emmaus, circa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und während sie miteinander redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst zu ihnen und begleitete sie. Und er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Der eine von ihnen, er hieß Kleopas, fragte ihn, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Da sagte er zu ihnen, wie unverständlich seid ihr doch und trägen Herzens. Warum glaubt er nicht allem, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht Christus als solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf.
Das heißt also, die Erzählung über Jesus, seine Lehre, seine Taten werden auf dem Hintergrund des Alten Testaments gestaltet. Nicht wahr? Wir hatten vorher gerade gelesen, dass Jesus sagte, wie unverständlich seid ihr doch und trägen Herzens. Warum glaubt ihr nicht allem, was die Propheten gesagt haben? So, und damit sagt er praktisch, wenn ihr das glauben würdet, was die Propheten gesagt haben, dann hättet ihr auch jetzt keine Schwierigkeiten. Das heißt, Jesus selbst gebraucht Jüngern auf Richtung Emmaus das Alte Testament, um die Absicht seines Leidenswegs zu erklären. Die Christen hatten immer eine heilige Schrift. Alle Dokumente, die wir besitzen von Christen, haben immer eine heilige Schrift. Und ihre heilige Schrift bestand aus zwei Teilen. Aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Das Neue Testament ist niemals als eigenes, selbstständiges Buch konzipiert worden. Das ist für uns heutzutage etwas schwierig zu glauben, da man ja auch das Neue Testament vollkommen separat kaufen kann. Aber zu der Zeit nicht. Die Schreiber des Neuen Testaments haben die Bibel des Judentums, die auch die Bibel Jesu und der Apostel war, nie abgeschafft. Sie haben sie nie ersetzt. Sie haben sie auch nie modifiziert, nie, an keiner Stelle. Sondern sie haben den hebräischen Text so genommen, wie er stand. Das Christentum begann nicht mit einer eigenen Offenbarungsurkunde, also neben oder anstelle des hebräischen Alten Testaments etwas ganz anderes, worin sich Gott dann offenbarte. Die Heilige Schrift des alten Israel wurde nicht christianisiert, indem es die Eigenschaften des christlichen Bekenntnisses in die vorliegende Bibel Israels eingetragen hätte. Hat's nicht. An keiner Stelle. Aus der Bibel Israels wurde nicht das herausgenommen, was christlich relevant war, und dann hat man ein neues Buch geschrieben. Nein, so war es nicht. Sondern und es gab immer in den Christen eine heilige Schrift, die immer aus zwei Teilen bestand. Ohne das Alte Testament wäre die Offenbarung Gottes in Christus für die damaligen Zeitgenossen nicht begreifbar und auch nicht sagbar gewesen. Um das Christusgeschehen als Heilsereignis zu verstehen, bedurfte es der alttestamentlichen Heilsgeschichte. Und das bedeutet, dass man die Sündhaftigkeit, von der im Alten Testament die Rede ist, dass man das annahm. Und dass man aber auch das Heil, das Gott einem zur Verfügung stellte, annahm. Und zwar durch einen Bund, durch einen Rechtsvertrag. Und aus dem Wort, das damals im Alten Testament steht, wurde für die Apostel und wurde für die Jünger ein Wort für sie in ihrer heutigen Zeit. Mit anderen Worten, das Christentum bringt eine heilige Schrift in zwei Teilen hervor, wobei der erste Teil ohne Veränderungen übernommen wurde. Gottes Geschichte mit den Menschen, von dem das Alte Testament berichtet, geht bei und mit Jesus weiter. Mit anderen Worten, das Alte Testament hat ein sogenanntes offenes Ende. Und zwar dieses offene Ende ist dann das Neue Testament. Die christliche Bibel ist also als altes und neues Testament zu denken und zu verstehen. Anstelle jetzt vom Alten Testament zu reden, wäre es vielleicht besser, wenn wir vom Ersten Testament reden würden. Und das Neue Testament wäre dann das Zweite Testament. Die zweigeteilte christliche Bibel ist nicht willkürlich zusammengestellt worden, sondern folgt einem klaren Anordnungsprinzip. Und dieses Anordnungsprinzip ist für das Verstehen von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Das Alte Testament ist an den Anfang gestellt worden. Das Neue Testament ist angefügt worden. Aus diesem Anordnungsprinzip ergibt sich nicht nur die sachlich notwendige Leserichtung von vorne und dann nach hinten und nicht, wie es viele machen, von hinten nach vorne lesen. Immer von vorne nach hinten lesen. Und damit wird auch gleichzeitig die Interpretationsrichtung angegeben, wie also es zu verstehen wäre. Ich sage häufig zu meinen Kollegen in Gießen im Neuen Testament, ihr müsst mir das Alte Testament lesen, damit ihr das Neue richtig auslegen könnt. Dann lachen sie immer. Aber das stimmt. Das stimmt. Das Neue Testament ist also im Lichte des Alten zu lesen und zu verstehen und nicht umgekehrt. Denken Sie immer daran, die Jünger, die ersten Christen, die Apostel hatten, so wie wir das Neue Testament haben, hatten sie nicht. Ihre Bibel war das Alte Testament. Wer Jesus also für sie war, haben die ersten Christen aus dem Alten Testament, aus der Bibel Israels und aus der Verkündigung der Apostel erschlossen. Die, ihre Verkündigung, fußte auf dem Alten Testament. Das erste Testament haben die Jünger auch nicht als Vorläufer ihres eigenen Evangeliums angesehen, sondern immer als dessen Grundlage und haben dann das Neue Testament oder die Evangelien dann auch so gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, der erste Vers des Neuen Testaments. Wissen Sie, wie der heißt? Das müssen Sie doch wissen. Dies ist das Evangelium von Christus, der ist ein Sohn Davids, ist ein Sohn Abrahams und so weiter. Das heißt, der erste Vers des Neuen Testaments fängt mit dem Hinweis auf das Alte an. Das sollte uns doch schon etwas zu sagen haben. Beide Testamente bezeugen die göttliche Realität des gleichen Gottes. Und beide Testamente machen deutlich, dass ich nicht von Natur aus eine Verbindung zum lebendigen Gott habe, sondern dass es Gottes Initiative bedarf, damit ich eine Verbindung zu ihm bekomme. Das Alte wie das Neue Testament macht auch deutlich, dass Gott keine Idee ist, nicht etwas Ideelles, worüber ich wunderbar philosophieren und nachdenken kann. Geschieht alles hier oben und es berührt mich nicht. Das Alte Testament bezeugt den Gott, der uns in Jesus Christus begegnet. Zu Gott gehört man also nicht von Natur aus, sondern durch seine Erwählung und durch Gnade. Über den Gott des Alten Testaments, so wie über den Gott des Neuen Testaments, kann man nicht verfügen. Wenn Sie die Geschichten des Alten Testaments lesen, dann wird das glasklar. Es gab so viele Menschen, die versuchten, ihn zu manipulieren. Wenn Sie die Propheten lesen, besonders den Propheten Hosea, nicht wahr? Wie das Volk Israel zu Zeiten des Propheten Hosea versuchte, durch vermehrte Opfergaben, durch kostbare Opfergaben, Gott zu manipulieren, ihn auf seine Seite, ihre Seite zu holen. Und er sagt, ich kann das Geplärr eurer Lippen nicht mehr hören. Und eure Opfer, die stinken. Hört auf damit. Kehrt um hier in eurem Herzen. Kehrt um in eurem Verstand. Fangt an, anders zu denken. Ich bin nicht einer, über den ihr verfügen könnt. Seit dem Sündenfall, 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 10, besteht eine Kluft zwischen Gott und seinem Geschöpf. Und es ist interessant, beim Sündenfall kam es dann so, dass auf einmal Adam hörte, wie Gott im Garten wandelte, und er versteckte sich vor Gott. Und wo versteckte er sich vor Gott? Im Unterholz, im Dickicht. Und Gott ruft dann zu ihm, Adam, wo bist du? So auf dem ersten, wenn man nicht groß nachdenkt, dann denkt man, Gott wusste nicht, wo Adam war. Natürlich wusste Gott, wo Adam war. Von daher wäre es besser, dazu übersetzen, Adam, warum bist du da, wo du bist? Dort, wo du bist, gehörst du gar nicht hin. Du versteckst dich vor mir, aber du gehörst in meine Gegenwart, sodass wir miteinander kommunizieren können. Diese Kluft, die dann nach dem Sündenfall, diese Kluft hat Jesus Christus überbrückt. Er ist die Brücke zwischen dem heiligen Gott und der sündigen Menschheit. Sünde besteht ja nicht in erster Linie aus Taten, aus einzelnen Taten, die ich begehe, sondern die einzelnen Taten, die ich begehe, kommen durch eine Gesinnung. Und das Eigenartige der Sünde ist ja, dass die Sünde immer betrügt. Paulus drückt das so aus im Römerbrief Kapitel 7. Er sagt, die Sünde betrog mich. Und im Griechen wird da ein Bild gebraucht, das gewöhnlich mit betrügen übersetzt wird. Und zwar im Altertum, in der Antike, im Griechenland, gab es viele Fliegen. Und was machte man, damit die Fliegen nicht auch auf das Essen kamen? Man nahm ein Stück Holz und bestrich es mit Honig und legte dieses aus. Natürlich wurden die Fliegen angelockt durch den süßen Duft des Honigs und gingen drauf. Und was geschah mit ihnen? Es kam nicht wieder los. Seht, und das ist genau, was die Sünde macht mit uns. Die Sünde gaukelt uns vor, wenn du das tust, geht es dir besser als vorher. Es ist so süß. Und dann müssen wir hinterher feststellen, wir kommen davon nicht mehr los. Doch, wir kommen davon los. Und zwar, wenn wir uns an Jesus wenden und uns unsere Sünden bekennen, dann macht er uns los. Dann nimmt er uns von diesem Stück Holz mit Honig bestrichen herunter und macht uns sauber, sodass wir wieder fliegen können. Sünde besteht nicht in erster Linie aus einzelnen Taten, sondern Sünde besteht aus der Autonomie des Menschen. Er will alles selbst machen ohne Gott. Und das war am Anfang so. Beobachten Sie sich mal selbst, wenn Sie die Bibel lesen, und da kommt es in ganz bestimmte Anweisungen, wie Sie dann darüber denken. Ah, das ist doch so alt, das geht doch heute nicht mehr. Geht nicht. Unsere Gesellschaft ist ganz anders, geht nicht mehr. Genau das ist es. Autonomie, alles selbst machen zu wollen. Aber die Texte und die Bücher des Alten Testaments haben sachlich zwingend einen Verbindlichkeitsanspruch. Sie sind nicht nur ein Stück Literatur, sondern wenn wir es lesen, dann wollen sie in uns etwas bewirken und sie bewirken etwas in uns. Klassisches Beispiel für mich ist immer Josef. Josef, ein junger Mann, ein ziemlich junger Mann, kommt an den Hof des Pharaos und kommt in den Diensten des hohen Beamten, ägyptischen Beamten Potiphars. Und Potiphar hatte eine Frau. Und Potiphars Frau wollte unbedingt mit Josef schlafen. Und sie bedrängte ihn und er sagte, sollte ich so etwas tun gegen meinen Gott? Nein. Und dann kam es an einem Tag zum Höhepunkt und er verließ alles. Er ließ sogar sein Obergewand da, das war ihm egal, weg. Und er wurde dafür ins Gefängnis gesteckt. Wissen Sie, und ich frage mich immer, wenn ich an diese Stelle komme mit Josef, und wie sieht es unter unserer heutigen Jugend aus, auch unter denen, die in die Gemeinde gehen? Ist sexuelle Reinheit so viel wert, dass ich dafür ins Gefängnis gehe? Oder öffne ich mich dafür, weil es sowieso alle machen? Was sagt Josef? Sollte ich so sündigen gegen meinen Gott? Überlegen Sie mal. Verbindlichkeit gibt es nie abstrakt, sondern Verbindlichkeit gibt es immer nur konkret. Eine abstrakte Verbindlichkeit gibt es nicht, weil die nichts wert ist. Sondern Verbindlichkeit ist immer abstrakt. Konkret, abstrakt, ja. Die Texte zeigen also einen zeitübergreifenden Anspruch Gottes in der Welt. Diesem Anspruch Gottes an die gesamte Schöpfung, an jeden Menschen, wollen die Texte des Alten Testaments Geltung verschaffen. Die Art und Weise der göttlichen Kommunikation passt sich der jeweiligen Situation an. Und deshalb spricht Gott zu Ihnen vielleicht ganz anders, als er zu mir spricht. Und er spricht zu Ihnen heute Abend vielleicht anders, als es vielleicht vorgestern getan hat oder morgen tun wird. Gott passt sich in seiner Kommunikation gegenüber den Menschen immer der jeweiligen Situation an. Das heißt aber auch, dass das Zweite Testament, das Neue Testament, dem Ersten Testament nicht widerspricht, sondern das Erste Testament wird durch das Zweite bestätigt. Und das wird daran deutlich, dass Paulus die allgemeine Sündhaftigkeit der Menschen ausschließlich durch Zitate aus dem Neuen Testament beweist, aus dem Alten Testament beweist. Ich nehme mal einige Verse aus dem Römerbrief Kapitel 3. Römerbrief Kapitel 3 ist das große Kapitel im Neuen Testament, die von der Sündhaftigkeit der Menschen spricht und zum Schluss kommt, in uns wohnt nichts Gutes. Und wie macht der Apostel Paulus das? Das ist ganz interessant. Er zitiert an keiner Stelle Gott, sondern er zitiert Menschen selbst. Römer 3, 10 bis 18. Wie es in der Schrift heißt, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Ein Ausspruch von Menschen im Buch Hiob. Das heißt also, der Mensch selbst sagt über seine Zeitgenossen, keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Dann, es gibt keinen Verständigen, keinen, der Gott sucht. Alle sind abtrünnig geworden, alle miteinander taugen nichts. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Das sagt ein Psalmenbeter über seine Mitmenschen. Dann heißt es weiter, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge betrügen sie. Zitat aus dem Psalmen, wieder Psalm 5, Vers 10. Also wiederum der Psalmist über seine Mitmenschen. Dann,
Zitat aus Psalm 140, Vers 4, Schlangengift ist auf ihren Lippen. Dann Zitat aus Psalm 10, Vers 7, ihr Mund ist voll Fluch und Gehässigkeit. Und dann Jesaja 59, 7 und 8, schnell sind sie dabei, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und zum Schluss, Psalm 36, Vers 2, Gottesfurcht gilt nichts in ihren Augen. Paulus benutzt also die Aussagen der Menschen aus der Zeit des Alten Testaments und die vollkommene Verderbtheit, die vollkommene Sündhaftigkeit der Menschen zu illustrieren und zu beweisen. Nicht Gott spricht hier. Menschen sprechen über den Menschen. Die Beweisführung des Apostels für die göttliche Vergebung basiert ebenfalls auf dem Alten Testament. Und auch hier wiederum aus dem Psalmen, Psalm 32. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und zwar ist das etwas, was David gesagt hat. Und wenn es einer wusste, was es bedeutet, dass die Sünde nicht angerechnet wird, dann war das David. Aber es gibt auch bestimmte Hindernisse, um das Alte Testament zu verstehen. Das Neue Testament ist in einem Zeitraum von ca. 100 Jahren entstanden. Das Neue Testament ist in einer indoeuropäischen Sprache in Griechisch geschrieben worden. Diejenigen von Ihnen, die noch kyrillische Buchstaben kennen und lesen können, die wissen, dass es verschiedene Buchstaben im kyrillischen Alphabet sind, die gleichen, die sie im griechischen Alphabet haben. Also das Neue Testament ist in einer indoeuropäischen Sprache, nämlich Griechisch, geschrieben worden. Unser westliches Schulsystem basiert auf den Lehren der griechischen und der römischen Antike. Und so wird es auch an den Schulen gelehrt. Ich weiß das sehr gut von meinen Söhnen. Und ich selbst war eines Tages etwas erschrocken. Ich blätter durch ein größeres Buch mit alten Keilschrifttafeln und komme da so Mitte des Buches, sehe ich eine Keilschrifttafel abgebildet. Da war ein Rechteck drauf, da war ein Quadrat drauf und dann Keilschriftzeichen, die erklären, wie man Rechteck, wie man Dreieck berechnet. Und ich dachte, das erinnere ich mich doch an meine Schule. Das gab doch da den berühmten Griechen Pythagoras, genau, den Satz des Pythagoras. Diese Keilschrifttafel stammt aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Pythagoras hat 700 Jahre später gelebt. Unser westliches Schulsystem basiert auf den Lehren der griechischen und der römischen Antike. Und so wird es auch in Schulen gelehrt. Im Gegensatz zum Neuen Testament ist das Alte Testament in einem Zeitraum von ca. 1000 Jahren entstanden, mit wechselnden geschichtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen. Fremde und wechselnde Kulturen haben das alte Israel beeinflusst. Die Ägypter zogen durch oder übten Regierung über Israel aus. Die Babylonier das Gleiche, die Assyrer, die Syrer, das heißt also die Aramäer taten genau das Gleiche. Und alle hatten einen Einfluss. Meine Mutter, die vor Jahren gestorben ist, die hatte eine sehr niedrige Schulausbildung, Dorfschule. Da gingen alle in die gleiche Klasse, ne? Und mit sechs nach dem sechsten Schuljahr war Schluss. Aber es war mir interessant, jetzt im Nachhinein.
verschiedene Sachen, diese Wörter, die sie benutzte, kamen aus dem Französischen. Trottoir, Portemonnaie, Chaiselon. Guck mal, also im Französischen. Weshalb? Weil zu der Zeit, als sie aufwuchs, Französisch die Sprache war. Heute ist es Englisch durch die ganzen Computersachen. Und das Englische hat auch Auswirkungen auf das Deutsche. Mittlerweile spricht man ja vom Denglisch. Ne? Deutsch und Englisch, Kauderwelsch zusammen, ne? Denglisch. Ja, und so hatten natürlich die Kulturen damals auch Einfluss gehabt auf das alte Israel. Das Erste Testament ist in einer fremden Sprache, Hebräisch und Aramäisch, und nicht in einer indoeuropäischen Sprache geschrieben worden. Ich sehe das immer wieder an Studenten. Es gibt verschiedene Studenten, die können sehr gut Griechisch lernen, haben gar keine Schwierigkeiten damit. Aber wenn es ans Hebräische kommt, weil das eine ganz andere Denkweise ist, die dahinter steht, obwohl, ganz objektiv betrachtet, das Hebräische viel einfacher ist als das Griechische. Das Griechische hat einen viel größeren Formenreichtum als das Hebräische. Wenn Sie das Hebräische ein paar Sachen grundsätzlich lernen, können Sie sehr, sehr vieles ableiten. Aber wenn Sie Griechisch denken, nicht wahr? Nur das griechische Partizip, ne? An vielen Stellen des Alten Testaments begegnen uns deshalb auch eine fremde Denkweise und eine fremde politische Kultur. Zwar keine Demokratie. Der König bestimmte, was gemacht wurde. Athen, Korinth, Thessaloniki, Kreta, Zypern sind für die meisten von uns bekannte Namen. Und viele sind bereits dort gewesen, im Urlaub. Aber wer kennt schon Ninive? Oder Elam? Oder Zoar? Oder Theben? Wissen Sie, wo die liegen? Wer weiß schon, wo Hazor liegt und weshalb Hazor die mächtigste Stadt der Kananäer war? Die historischen Hintergründe vieler alttestamentlicher Bücher bleiben für uns verborgen. Es sei denn, wir versuchen es herauszufinden. Aber weil sie uns verborgen bleibt, damit bleibt uns auch die Botschaft dieser Bücher verborgen. Denn Gott handelt und spricht nicht in ein historisches Vakuum hinein, sondern immer in eine bestimmte historische Situation. Immer. Wenn Gott zu Ihnen spricht, dann befinden Sie sich in einer ganz bestimmten historischen Situation. Das ist so. In einer ganz bestimmten historischen Situation in Ihrem Leben. Und so war es auch im Alten Testament. Gottes Wort ist aber kein Zauberwort, das man unabhängig vom historischen und literarischen Kontext gebrauchen kann oder sollte. Gottes Wort ist kein Zauberwort. Gottes Wort ist konkret und will in eine ganz bestimmte Situation in unserem Leben hineinsprechen. Die neutestamentlichen Fakten über das Alte Testament. Für die neutestamentlichen Autoren war das Alte Testament heilige Schrift. Ich könnte hier bestimmt eine Viertelstunde drüber sprechen, die einzelnen Bestimmungen, die wir im Neuen Testament gegenüber dem Alten Testament haben, aber ich habe es hier mal zusammengefasst. Die urchristliche Gemeinde hat das Erste Testament ganz selbstverständlich übernommen und es auf sich bezogen, auf ihr persönliches Leben, auf ihre persönliche historische Situation. Und ich hatte ja bereits schon gesagt, der erste Vers des Neuen Testaments fängt an mit: Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist, ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Das heißt also, wenn Sie Jesus verstehen wollen, dann müssen Sie sich mal Gedanken darüber machen, was bedeutet es, ein Sohn Davids zu sein? Was bedeutet es, ein Sohn Abrahams zu sein? Sonst werden sie es nicht verstehen. Sie werden es nicht verstehen. Auch formal wird das Alte Testament im Neuen gespiegelt. So fängt zum Beispiel die alttestamentliche Chronik mit einem Geschlechtsregister an, die die Geschichtsdarstellung des alten Israel bis hin zum König Saul umfasst. 1. Chronik, Kapitel 1 bis 9. Ähnlich ist es auch im Matthäusevangelium, das ebenfalls mit einem Geschlechtsregister anfängt. Und es war zu der Zeit üblich, eine neue Zeitepoche mit einem Geschlechtsregister einzuleiten, damit die neue Zeitepoche nicht irgendwie in der Luft schwebte, sondern mit dem verbunden wurde, was vorher war. Das Alte Testament ist Bestandteil unserer christlichen Bibel. Es gibt 295 Zitate des Alten Testaments im Neuen Testament. Nun, das mag nicht so viel erscheinen, 295. Aber diese 295 Zitate, ich spreche nicht von Anspielungen, sondern wirklich von Zitaten. Diese Zitate machen 352 Verse des Neuen Testaments aus. Das sind circa 14 Seiten des griechischen Neuen Testaments. Wenn ich also alle alttestamentlichen Zitate hintereinander reihe, dann ergibt das 14 Seiten des griechischen Neuen Testaments. Das heißt mit anderen Worten, das halbe Johannesevangelium würde, wenn ich sie hintereinander reihe, nur aus alttestamentlichen Zitaten bestehen. Oder der gesamte Epheserbrief, der Philipperbrief und der Kolosserbrief würden nur aus alttestamentlichen Zitaten bestehen. Und daran ist schon zu sehen, wie wichtig für die Schreiber des Neuen Testaments das Alte Testament war. Es werden 278 verschiedene Verse des Alten Testaments zitiert. 94 Mal aus den 5 Büchern Mose, 99 Mal aus den Geschichtsbüchern und aus den Propheten und 85 Mal aus den Schriften, das heißt also Psalmen, Hoheslied wird nicht zitiert, also Psalmen, Sprüche, Hiob und so weiter, das sind die Schriften. Für die Schreiber des Neuen Testaments war also das gesamte Alte Testament bedeutungsvoll und für ihre Zeit anwendbar. Anwendbar. Ich habe hier noch eine Reihe von Bibelversen hinten rangehängt. Könnte ich jetzt alle vorlesen, aber das würde, glaube ich, den Zeitrahmen etwas sprengen. Ja, so, das war also allgemein das Neue Testament, das Alte Testament. So, und Jesus und das Alte Testament? Jesus beschuldigt die Sadduzäer, dass sie weder das Alte Testament noch die Kraft Gottes kennen würden. Er sagt, ihr betrügt euch selbst, ihr führt euch selbst in die Irre, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das heißt also, Jesus verbindet die Schrift mit der Kraft Gottes. In seiner Argumentation, Jesu Argumentation über die Auferstehung, beruft er sich auf das Alte Testament als Basis seiner Ausführungen. Er spricht von dem lebendigen Gott. Und weil Gott lebendig ist und nie stirbt, im Gegensatz zu den kananäischen Gottheiten, die ja im Herbst dann kränkelten, im Winter waren sie tot und im Frühjahr, wenn es wieder anfing zu grünen, dann wurden sie wiederbelebt. Nein, so ist der Gott der Bibel nicht. Jesus sagt ausdrücklich, dass er nicht gekommen wäre, um das Erste Testament aufzulösen. Matthäus 5, Vers 17 sagt er, denkt niemals daran, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten außer Geltung zu setzen. Nein, ich bin ihre Erfüllung. Erfüllen bedeutet hier, dem im Ersten Testament bekanntgegebenen Gotteswillen zu verwirklichen, zu erfüllen. Das griechische Wort, das hier mit erfüllen gebraucht wird, ist, wenn Sie ein Glas Wasser haben und Sie haben das Glas Wasser dreiviertel voll, dann ist es nicht erfüllt. sondern es ist dann voll, wenn es bis zum Rand geht. Und das ist eigentlich das Bild, das er hier braucht. Denkt niemals daran, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten außer Geltung zu setzen, sondern ich bin ihre Erfüllung. Und damit gibt er ja den Anspruch Gottes durch Gesetz und Propheten Recht. Denn wenn diese Forderungen Unrecht wären, dann hätte Jesus auch gar nicht kommen müssen, um sie zu erfüllen. Weshalb denn? Erfüllen bedeutet hier, den im Ersten Testament gegebenen bekannten Gotteswillen zu verwirklichen. Das von Gott selbst bestimmte Maß der Forderung des Gesetzes und der Propheten wird durch Jesus voll erreicht. Jesus kannte keine andere Bibel als das Alte Testament. Und häufig sagt er, habt ihr nicht gelesen, das geschrieben steht. Und dann zitiert er das Alte Testament. Vom Alten Testament her verstand er sich und seinen Auftrag. Als Johannes der Täufer ihn kommen sah, da sagte Johannes Täufer zu seinen Jüngern, sieht, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünden wegträgt. Wenn ihnen das ganze Opfersystem des Alten Testaments egal ist, werden sie diesen Satz nie richtig verstehen. Nie richtig verstehen. Vom Alten Testament verstand Jesus seinen Vater und sich selbst. Wenn wir den himmlischen Vater und seinen Sohn und dessen stellvertretenden Tod verstehen wollen, dann müssen wir das Alte Testament verstehen. Es sei denn, wir wollen Jesus anders verstehen, als er es selbst tat und die Schreiber des Neuen Testaments. Darüber müssen wir mal nachdenken, wenn wir uns nur auf das Neue Testament berufen. Die Schreiber des Neuen Testaments wenden die von ihnen gebrauchten alttestamentlichen Zitate auf sich selber an. Matthäus 22, 31 heißt es, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Und dieses Zitat, das dann folgt, stammt aus 2. Mose Kapitel 3, Vers 6. Aber dort in 2. Mose 3, Vers 6 spricht Gott eindeutig zu Mose. Anderes Beispiel, Matthäus 5, Vers 17, parallele Markus 7, Vers 6, sagt Jesus, Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht. Ein Zitat aus Jesaja 29, Vers 3. Und in Jesaja 29, Vers 3 beschreibt Jesaja jedoch eine Situation aus seiner Zeit, aus 700 vor Christus. Und Jesus sagt, treffend hat Jesaja über euch geweissagt. Apostelgeschichte 13, 47. Da sagen Paulus und Barnabas zu den Juden von Antiochia in Pisidien, denn so hat uns der Herr aufgetragen. Ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, damit du zum Heil werdest bis an das Ende der Erde. In diesem Zitat aus Jesaja 49, Vers 6 spricht Gott jedoch von seinem Knecht, dem Messias. Und das wenden die Apostel auf ihren Dienst an. In der Zitatseinleitung, also wenn er das Alte Testament zitiert, also die Schreiber des Neuen Testaments, wird die Gegenwartsform des Verbs benutzt, anstatt der Vergangenheitsform, und zwar 41 Mal. Wir würden doch sagen, ja, Jesaja sprach, Hosea sprach, weil es ja schon vor Hunderten von Jahren war. Nein, sie sagen, er spricht. Apostelgeschichte 7, 48. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Nicht wie der Prophet sprach, sondern wie der Prophet spricht. Und der Prophet sprach die folgenden Worte ca. 800 Jahre, bevor sie Stephanus in seiner großen Rede in Apostelgeschichte 7 wiederholt. Das Alte Testament ist für Jesus und die Autoren des Neuen Testaments Gottes Wort, das sie in ihrem täglichen Leben und Glauben gebrauchten. Und daraus ergibt sich die Aktualität des Alten Testaments für den Christen. Das Alte Testament ist genauso inspiriert vom Heiligen Geist wie das Alte Testament und Neue Testament. Es steht kein Unterschied. Im Alten Testament, da haben sie nicht Leute irgendetwas ausgedacht, sondern, wie sagt das Neue Testament, heilige Männer Gottes, getrieben durch den Heiligen Geist, haben gesprochen. Und für mich das klarste Beweisstück ist halt diese Tagung im letzten Jahr im November in Boston, als ich mit der jungen Jüdin sprach. Sie hat angefangen zu lesen vom 1. Mose bis 5. Mose 36. Und sie hat gesagt, und ich habe gemerkt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Wie steht es denn bei Ihnen? Haben Sie schon die Vergebung erfahren? Durch Jesus? Und wissen Sie, es ist keine Sünde zu groß, keine Sünde zu schwer, die Jesus nicht vergibt. Und ich habe etwas herausgefunden vor ungefähr 1-2 Jahren. Wenn ich Gott etwas sage, dann sagt er es keinem weiter. Alles, was ich ihm sage, behält er für sich. Also keine Gemeindepost, ne? Hast du schon gehört? Aber bitte sag es keinem weiter. Sie kennen es, ich merke es. Ja, so ist Gott nicht. Sehen Sie, und deshalb können Sie mit allem zu ihm kommen. Ob sie sich ärgern, ob sie zornig sind, ob sie böse sind, ob sie jemanden mit Worten ermordet haben oder was. Sie können mit allem zu ihm kommen. Er vergibt. Er vergibt. Das konnte auch David erfahren, Psalm 51. Als er über die Stränge schlug mit Bathseba. Und so können wir es auch erfahren, auch heute. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott möchte uns gerne vergeben, weil er gerne möchte, dass unser Verhältnis zu ihm wieder in Ordnung kommt. Schieben Sie es nicht auf. Machen Sie es heute noch. Sie können es heute Abend machen. Hier sind genügend Brüder und Schwestern, die Ihnen dabei behilflich sind. Und denken Sie daran, alles, was Sie Gott sagen, sagt er keinem weiter. Selbst wenn ich als Ehemann Gott etwas sage, sagt es nicht meiner Frau. Er sagt es nicht, er behält es für sich. So, was hindert uns daran, eben nicht das zu sagen, was hier drin ist? Was? Unser Stolz? Tun Sie es, sagen Sie es ihm und er vergibt gerne. Amen.